Und ich bete noch zu Anfang. Ja, Herr, hab du Dank für die Zeit, die ich hatte, um diesen Predigtdienst vorzubereiten. Und ja, du hast mir die Gedanken geschenkt, Herr, durch deinen Geist. Und er wohnt in uns und soll uns immer wieder aufs Neue ausrüsten, damit wir dein Wort erkennen. Denn in der Erkenntnis sollen wir leben, dass uns dein Wort und das, was du uns verheißen hast, immer näher wird und immer klarer wird. Damit wir es auch wertschätzen können. So habt du Dank für die Vorbereitungszeit, die ich hatte und die Zeit, die du mir geschenkt hast. Amen. Ja, es wird weitergehen in Epheser 2. Das ist der Abschluss des zweiten Kapitels. Und wir haben jetzt noch ein paar Verse. Und ja, Jürgen hat es schon ein bisschen vorbereitet in seiner Einleitung. Es wird heute um den Eckstein gehen, aber es geht nicht nur um den Eckstein, sondern es geht auch im weitesten Sinne um Fremdlinge, um Gäste, um Bürgerrecht, um Jerusalem im Himmel. Das sind so die Punkte, die ja heute im Raum stehen. In der Schlachterübersetzung ist dieser Teil überschrieben, die Gemeinde als heiliger Tempel Gottes. Darum wird es heute auch gehen. In Vers 12 des zweiten Kapitels des Epheserbriefes hörten wir, wie Paulus den Geschwistern in Ephesus ihre ursprüngliche prekäre, ja furchtbare Lage eigentlich vorgehalten hat, konfrontiert hat. Er hat ihnen vor Augen geführt, dass sie überhaupt keinen Anteil an den Verheißungen der Juden hatten. Null. Nichts. Für sie spielte Gott keine Rolle und umgekehrt, Gott brauchte sie auch nicht. Zunächst waren sie außen vor. Jesus Christus ist für die Juden gekommen, ist für die Juden zunächst mal Mensch geworden. Diese Vorhaltung hält er den Ephesern nochmal vor Augen, indem er sagt, das war eure ursprüngliche Lage. Vers 12, da steht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist ihre Lage. Das war eure ursprüngliche Lage der später gläubig gewordenen in Ephesus. Erst die Bekanntschaft mit Jesus Christus, dem Herrn Jesus Christus, und dem Glauben an ihn, den er ja auch in sie hineingelegt hat, indem er das hervorgerufen hat, zeigt ihnen ihre neue Lage. Ihre alte Lage, wie sie war, und jetzt ihre neue Verfassung, in die sie verändert worden sind. Durch eine andere Denkweise, durch eine neue Erkenntnis, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie haben ein komplett neues Leben erhalten. Das ist ihnen jetzt bewusst geworden. Und daher schreibt auch Paulus in Vers 13, unmittelbar nach diesem Vers 12, jetzt aber, das ist der Unterschied, da betont er, vorher wart ihr so, jetzt aber seid ihr anders. Und in den nun folgenden, ja letzten Versen des zweiten Kapitels von Vers 19 bis 22, erklärt Paulus der Gemeinde in Ephesus, in welcher von Gott hervorgerufenen, herausgehobenen Stellung sie nunmehr sind. Herausgenommen aus der sündigen Welt, hineingetan in die göttliche Welt. Und diese Stellung gilt bis zum heutigen Tag für alle die, die an Jesus Christus glauben. Wir lesen heute von den Ephesern, ja, aber sie gilt für alle Gemeinden, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, weltweit. Dieses Heraustun aus einer sündigen Welt, der Glauben kommt, initiiert durch Gott selbst, Erkenntnis und dann hineingetan in die Rettung. Ich lese die Verse 19 bis 22 aus dem zweiten Kapitel. Und da schreibt Paulus den Ephesern: So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Man muss manchmal staunen, was der Paulus für Sätze baut. Die sind unheimlich lange, da musst du erstmal durchsteigen, was schreibt er da alles. Und sie sind immer durch ein Komma getrennt oder durch so einen Strichpunkt. Und du sagst dann: Mensch, der war schon ganz schön tough, mein lieber Mann. Ja, der war sehr schlau, der hatte studiert. Und das zeigt er hier in seinem Text, wie klug er auch formuliert. Zu Anfang möchte ich einen kleinen Ausflug machen in unsere vergangene Geschichte. Ihr alle kennt die Geschichte von Hauptmann von Köpenick. Wer kennt sie nicht? Eigentlich alle. Ja, Hauptmann von Köpenick. Es ist die Geschichte des Schuhmachers Friedrich Wilhelm Vogt, einem Kriminellen. Einem zunächst Kleinkriminellen, der aber dann ganz schön kriminell geworden ist in seiner, ja, in seinem ganzen Leben. Und er hat zahlreiche Einbrüche gemacht und Verbrechen, auch andere Verbrechen begangen. Und sein letztes Verbrechen, das hat ihn richtig lange ins Zuchthaus gebracht. 1890 versucht er, die Gerichtskasse zu klauen. Er macht also einen Einbruch. Und er hält dafür 15 Jahre Zuchthaus. 15 Jahre Zuchthaus im preußischen Staat, das ist kein Pappenstiel. Zuchthaus gibt es heute nicht mehr. Wir hatten das in der Bundesrepublik auch noch. Es gab früher Zuchthaus und Gefängnis. Und Zuchthaus war wesentlich schlimmer als Gefängnis. Du hattest keine Vergünstigung. Im preußischen Staat war eine so dramatische Sache von 15 Jahren, war immer verbunden mit Zuchthaus. Und da ging es bestimmt nicht schön her. Er muss also 15 Jahre ins Gefängnis von 1890 und er kommt dann 1905 wahrscheinlich irgendwann frei. Und am 16. Oktober 1906 macht er das nächste Ding. Er kauft sich eine Uniform, irgendwo bei einem Händler. Und dann macht er das Ding, was alle heute kennen. Diesen Streich, indem er nach Köpenick fährt und dort den Bürgermeister verhaftet, die Gerichtskasse mitnimmt und so weiter. Was ich aber hier sagen will, ist, mit der Verurteilung zu 15 Jahren Zuchthaus hat dieser Vogt seine kompletten bürgerlichen Rechte verloren. Kein Recht mehr. Und darum geht es auch in dem Drama von Karl Zuckmayer insbesondere. Also in Wirklichkeit sagt ja die Geschichte, die historische Geschichte, wenn man das mal nachliest, dass er in Wirklichkeit einen Raub machen wollte. Es ging ja also gar nicht um die Papiere, aber Karl Zuckmayer deutet das ein bisschen um und das ist auch für uns die Grundlage hier. Er hatte seine bürgerlichen Rechte im preußischen Staat verloren. Und was das bedeutet, war klar, er hatte keine Papiere mehr. Und in dem Drama von Zuckmayer geht es darum, dass er diese Papiere wieder erhält, denn er möchte ja arbeiten. Er kriegt aber keine Arbeit, weil er keine Papiere hat. Und weil er keine Arbeit hat, kriegt er wiederum keine Papiere. Kein Bürgerrecht mehr. Staatenlosigkeit. Merken wir, was das bedeutet? Staatenlosigkeit? Merken wir, wie wichtig unsere Bürgerrechte eigentlich sind? In unserem Land, in der Bundesrepublik, kann eigentlich kein Angehöriger, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, kann so leicht seine Staatsbürgerschaft verlieren. Man kann sie auch nicht so leicht aufgeben. Das geht nicht. Wenn du staatenlos würdest, also keine Bürgerrechte hättest irgendwo, dann würde sich für dich überhaupt niemand interessieren. Wer sollte das tun? Keiner würde nach dir fragen. Du hast keine Papiere, keine Ausweispapiere. Das bedeutet, du kannst nirgendwo hinreisen. Das geht nicht so einfach. Du kannst dich auch nirgendwo ausweisen. Du hast keinen Pass. Du kannst kein Konto eröffnen. Du kannst keinen Führerschein machen. Du kannst kein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. All diese Dinge sind verbunden mit einer Staatenlosigkeit. Und es gibt viele Menschen, die staatenlos sind. Und die UN versucht also, diesen Menschen zu helfen, indem sie ihnen so ein bisschen Schutz bietet, aber es ist eben nicht die Zugehörigkeit zu einem Staat. Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das schreibt Paulus. Paulus geht also in diesem Vers 19 auf Bürgerrechte ein. Aber nicht auf die Bürgerrechte, die wir auf der Erde besitzen, sondern ihm geht es um ein Bürgerrecht im Himmel, was uns verliehen worden ist, indem wir gläubig geworden sind an Jesus Christus. In Ephesus und im ganzen römisch-griechischen Bereich, also diesem Herrschaftsbereich der Römer, waren die Bürger einer Stadt unheimlich stolz auf ihre Zugehörigkeit zu dieser bestimmten Stadt. Damit war oftmals Ansehen, Stand, Handel, Kreditwürdigkeit und viele andere Dinge war damit verbunden. Die Menschen waren Bürger einer bestimmten Stadt und genossen die daraus entstehenden Vorteile. Oftmals verbunden natürlich mit einem gewissen Stolz. Ich bin Bürger von Ephesus. Ich bin Bürger von Korinth, von Philippi. Darauf berufen sie sich oder beriefen sich. Sie waren also stolz, wie die Epheser auch. Es galt etwas, Bürger einer bestimmten Stadt zu sein. Und Gebiete außerhalb der Stadtmauern wurden angesehen als unkultiviert. Barbarenland. Mit denen wollte man so leicht, obwohl es auch im römischen Staat ja lag, wollte man so leicht nichts zu tun haben. Wie wichtig das Bürgerrecht eines Menschen im römischen Staat war, das konnte Paulus selbst am eigenen Leib erfahren. Was war geschehen? Paulus reiste nach seiner dritten Missionsreise nach Jerusalem. Und hier kommt er mit Juden ins Gespräch und er predigt ihnen eigentlich. Und die Juden aus den Provinzen, aus Achaia besonders, die greifen ihn nach dieser Rede an. Und es kommt zu einem unheimlichen Tumult. Und so muss also die römische Besatzungsmacht eingreifen, damit Paulus nicht gelyncht wird. Und greift ein, der Befehlshaber greift ein in Jerusalem und bringt Paulus weg. Also die römischen Besatzungstruppen retten ihm praktisch das Leben. Aber er wird trotzdem festgenommen. Und als Paulus sich auf sein Geburtsrecht, sein Bürgerrecht beruft, erhält er sogar von diesem Befehlshaber ein neues Rederecht. Er sagt also, ich bin Paulus aus Tarsus und ich bin römischer Bürger von Geburt an. Und deshalb erhält er erneut ein Rederecht vor den Juden. Und er redet und redet und redet und am Ende seiner Rede werden die Juden wieder wütend. Sodass also der Befehlshaber ihn wegbringen muss in das Innere der Kaserne, damit er geschützt bleibt. Aber er wird trotzdem gefesselt und zur Geißelung freigegeben. Damit dieser Befehlshaber erfährt, was ist denn da überhaupt vorgefallen, Paulus? Scheinbar weiß er nicht, das wissen wir aus der Schrift, dass er römischer Bürger ist. Und der Hauptmann, der diese Geißelung durchführen will, dem stellt Paulus die Frage und er schreibt dann in Apostelgeschichte, ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln? Und dazu noch ohne Urteil? Und dann kommt's. Und als der Hauptmann das hörte, ging er hin und meldete es dem Befehlshaber und sprach: Habt Acht oder habe Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Und ein paar Verse weiter lesen wir: Und als der Befehlshaber, und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war, also dass Paulus ein Römer war, und weil er ihn in Fesseln gelegt hatte. Also nicht nur das Geißeln, sondern auch das in Fesseln legen war eine gefährliche Sache, wenn du dich auf dein Bürgerrecht berufen konntest. Paulus erinnert genau an diese Dinge. An Bürgerrechte, aber Bürgerrechte im Himmel. Indem er die Begriffe Fremdlinge und Gäste hier in dem Vers in Verbindung bringt mit dem Bürgerrecht. Und den Ephesern darlegt, dass sie mit dem Glauben an Jesus Christus ein besonderes, ein ewiges Bürgerrecht im Himmel erworben haben. In seinem Brief an die Philipper betont er dies besonders, indem er schreibt: Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Philipper 3,20. Und kurz zuvor schreibt er im gleichen Brief, dass es einen großen, ja gravierenden Unterschied macht, Bürger einer irdischen Stadt zu sein und hier zu leben, oder aber ein Stadtrecht an der künftigen himmlischen und ewigen Stadt Jerusalem zu haben. Das ist der Unterschied. Und so schreibt er im gleichen Philipperbrief: Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und auch jetzt weinen sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Ihr Gott ist ihr Bauch, also ihre irdischen Gefühle. Sie rühmen sich ihrer Schande. Sie rühmen sich ihrer Schande. Und sie sind irdisch gesinnt. Hier ist der Unterschied zwischen einem Bürgerrecht hier auf Erden, irdisch gesinnt, verbunden mit Rühmen der Schande, ewig verloren sein, aus dem Bauch heraus leben, damit es mir gut geht, und dem Unterschied, ein ewiges Bürgerrecht im Himmel zu haben, in der Stadt Jerusalem, die Gott aufbauen wird. So weist Paulus also den in Ephesus gläubig gewordenen darauf hin, dass ein Bürgerrecht im Himmel mehr bedeutet als nur die Zugehörigkeit. Sie waren nunmehr Mitbürger aller anderen Heiligen, Hausgenossen, wie er schreibt. Hausgenossen von Gott selbst. Ist uns das klar? Hausgenossen von Gott selbst. Es war auch kein Unterschied mehr zwischen dem Bürgerrecht von gläubigen Juden, also Juden, die das Bürgerrecht erlangt haben, indem sie an Jesus Christus gläubig geworden sind, und gläubig gewordenen Heiden, wie zum Beispiel jetzt hier den Epheser. Das hatten wir ja in der letzten Predigt. Es gibt keinen Unterschied mehr. Ob du als Jude oder als Heide gläubig geworden bist an Jesus Christus, spielt gar keine Rolle mehr. Du bist jetzt Christ, weder Jude noch Heide. Alle Juden und auch Heiden oder Unbeschnittene, wie Paulus schreibt, durften die gleiche Gnade erfahren. Die gleiche Gnade lag auf den Juden wie auch auf den Heiden. Und sie durften auch die gleichen Rechte im Himmel, diese Bürgerrechte, diese Stadtrechte, durften sie für sich erwarten. Und wenn wir das mal lesen in der Offenbarung, was das bedeutet, so können wir lesen, ich lese mal, ihr könnt das ganze Kapitel mal lesen, da seht ihr, wie Jerusalem dann aussehen wird, aber ich lese mal aus der Offenbarung 21, die Verse 23 bis 27. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Ein kleiner Ausblick auf unser Bürgerrecht im Himmel. So wird es dort sein. Zusammen Hausgenossen Gottes mit allen Heiligen. Da könnt ihr dann Mose wieder treffen und David und Abraham und Noah und Hiob und die vielen Alten, die wir aus dem Alten Testament kennen. Alle Propheten, und ihr könnt sie dann fragen, was ihr jetzt noch nicht wisst, aber Gott hat euch vorher schon die Erkenntnis geschenkt. Ist das nicht herrlich? Diese Aussicht, ein Bürgerrecht im Himmel? Was dagegen ist ein Bürgerrecht auf Erden? Und das ist uns schon sehr wichtig. Wir haben es gehört von der Staatenlosigkeit, was du dafür Schwierigkeiten bekommen kannst. Aber das Bürgerrecht im Himmel ist viel, viel wichtiger. Und eins muss uns klar sein, einen Teil dieses Bürgerrechts haben wir hier schon in der Gemeinde bekommen. Ist uns das klar? Wir haben schon einen Teil des Bürgerrechts, in dem Gott unsere gesamte Gesinnung verändert hat, zu ihm hin, unseren Umgang miteinander. Er hat uns neu gestaltet, einen neuen Menschen aus uns gemacht. So wie Paulus das im Epheserbrief kurz davor schreibt, in Vers 10, das sagt er nämlich, denn wir sind seine, also Gottes, neue Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ein neues Bürgerrecht, was wir jetzt schon haben? Das Werk des neuen Bürgerrechts erfolgt auf der Basis, so schreibt Paulus hier, der Apostel und der Propheten. Er schreibt in Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel, wozu er sich ja auch zählt, und der Propheten. Dabei möchte Paulus überhaupt nicht seine Stellung in irgendeiner Weise hervorheben. Er möchte nicht sagen, ich habe was Besonderes getan, weil ich ein Apostel an Jesus Christus geworden bin. Das möchte er gar nicht in die Waagschale werfen. Im Gegenteil. Deshalb schreibt er in Vers 20 ja auch, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also er lenkt von sich ab, so wie Jürgen das vorhin auch betont hat, was auch hier geschehen soll, weg von uns hin auf Jesus Christus. Er ist der Eckstein. Paulus versteht sich also als Überbringer der guten Botschaft, die Jesus Christus gelegt hat. Als Überbringer insbesondere an die Heiden, also an die Unbeschnittenen. Das war seine Aufgabe. Unbeschnittene Heidenvölker zu Gott zu bringen, indem er sie mit Jesus Christus bekannt macht. Und Jesus Christus ist dieser Eckstein, auf dem alles aufbaut. Paulus ist der Überbringer. Ich lese das mal aus Apostelgeschichte 21,19. Da steht: Und nachdem er sie begrüßt hatte, das war also jetzt in Jerusalem, erzählte er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Plan getan hatte. Das sagt Paulus in Jerusalem. Er erzählt also, wie Gott durch ihn gewirkt hat bei den Heidenvölkern. Und das sind viele Städte, Korinth, Ephesus, Philippi, nur einige zu nennen. Und der Text, den er hier den Ephesern schreibt, der geht auch aufs Alte Testament ein, indem er nicht nur auf Grundlage der Apostel schreibt, sondern er schreibt auch auf Grundlage der Propheten. Und diese Propheten aus dem Alten Testament, das waren immer die, die auf Gott, einen zukünftigen Gott, einen Messias, einen Erlöser hingewiesen haben. Und sie hatten ganz schöne Schwierigkeiten unter den Juden. Das war ein störriges Volk. Trotzdem haben sie ihren Dienst getan und haben immer wieder gesagt, es wird ein Messias kommen in der Zukunft, der das ganze Volk befreit. Habt Acht auf euch. Das war die Aufgabe der Propheten. Und das schreibt er hier. Auf Grundlage der Apostel, also von sich selbst und der anderen Apostel, und auf Grundlage der Propheten. Aber während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also keine Ehre für Paulus, keine Ehre für die Propheten. Sie haben ihren Dienst getan, ja. Alleinige Ehre Jesus Christus als der Eckstein. Es sind also nicht Menschen, also Irrende. Menschen können sich irren. Irdisch Sterbliche, welche die Grundlage für eine Kirche bilden, für eine Gemeinde bilden, sondern Jesus Christus selbst. Das ist die Grundlage. Kein Sterblicher, weder Papst, noch Kardinäle, noch Bischöfe, noch Prediger irgendeiner Gemeinde, dürfen sich das Recht anmaßen, Grundlage des Glaubens zu sein. Manchmal geschieht das. Dieses Recht gebührt nur Jesus Christus. Er ist der Eckstein. Er ist die Grundlage des Glaubens. Und so schreibt Paulus in einem anderen Brief an die Korinther, da schreibt er, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also er nimmt sich zurück. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber, die Gemeinde, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Also die Gemeinde, in der Gott wirkt. Und dann schreibt er weiter, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, also ein Geschenk, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Also die Botschaft gebracht, mehr hat er nicht getan. Auf dieser Grundlage von Jesus Christus hat er die Botschaft gebracht in die Heidenvölker, in die Heidengemeinden hinein. Und dann schreibt er weiter, ein anderer aber baut darauf. Das heißt also, es wird jemand nachkommen, der seine Arbeit weitermacht. Die Arbeit von Paulus soll weitergehen. Und dann schreibt er die Warnung, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut, also wie er auf Jesus Christus diesen Eckstein aufbaut. Jeder gebe darauf Acht. Das ist eine Warnung, insbesondere an Prediger in der Gemeinde. Wir haben als Prediger eine ganz schöne Verantwortung. Wir können uns vom Wort Gottes nicht einfach lösen. Wir müssen immer auf der Grundlage Gottes bleiben. Und das ist das Wort. Ein jeder gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund, so schreibt Paulus weiter, kann niemand legen. Der Grundstein ist gelegt, Jesus Christus. Außerdem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, 9 bis 11. Das ist die Wahrheit. Er nimmt sich also zurück, er sagt, ich bin eigentlich nur der, der Botschaftüberbringer in die Gemeinde hinein, aber immer auf Grundlage des Ecksteins, Jesus Christus. Im Markus-Evangelium lesen wir etwas von diesem Eckstein. Und da sagt Jesus selbst zu den Juden: Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? Und er bezieht sich da auf den Psalm 118. Habt ihr nicht dieses Schlusswort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Und es ist wunderbar in unseren Augen. Und dann kommt die Reaktion der Juden. Da suchten sie ihn zu ergreifen. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte. Und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also diese Pharisäer, die da auch zuhörten, die hatten einen anderen Grundstein gelegt. Das war nicht mehr der Grundstein, der ursprünglich mal sein sollte, sondern das war ihr eigenes Dafürhalten. Sie haben dem Volk furchtbare Bürden auferlegt, die eingehalten werden sollten. Das war ihr eigenes Ersponnenes. Und das war nicht mehr Grundlage Gottes, nicht mehr Grundlage von Jesus Christus. Und das wirft er ihnen hier vor, dass er dieser Eckstein ist. Und sie erkennen das, dass sie gemeint sind, dass sie dem Volk diese Bürden auflegen und sie möchten ihn gern töten. Aber sie trauen sich nicht, jetzt noch nicht. Weil sie haben Angst vor dem Volk, denn das Volk hat erkannt, wer da vor ihnen steht, Jesus Christus, der Eckstein. So ist es also die Tat am Kreuz und deren Annahme und auch die Nachfolge dann, also annehmen und nachfolgen, für uns, das ist für uns die Grundlage, dass wir gerettet sind. Und zwar gerettet in Ewigkeit. Der Eckstein, so schreibt Paulus, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn ist alles gegründet. Der ganze Bau. Wer kann sich eine Vorstellung machen von einem Eckstein? Wisst ihr, was das ist? Ich habe euch mal was mitgebracht, habe ich gestern gemacht. Ich zeige euch das mal, damit ihr eine Vorstellung bekommt von einem Eckstein. Ich muss das ein bisschen hinterlegen. Das ist eine Mauer, ein Haus, die Ecke von einem Haus. Und ihr seht diesen grau schraffierten Stein. Das war ein Stein, der war besonders groß und der war besonders haltbar. Und der wurde in das Mauerwerk eingefügt und hat also diese Wände, einmal diese Wand und diese Wand verbunden. Das waren die Ecksteine, die hat man an die Ecken gesetzt, damit das ganze Gebäude einen Halt hatte. Die waren besonders groß, die gingen also über mehrere andere Steine hinaus und haben diese beiden Seiten miteinander verbunden. Davon spricht die Bibel als Eckstein und das ist Jesus Christus. Der hält das Gebäude. Der hält das Gebäude. Und alle anderen Steine, wir orientieren uns nach diesem Eckstein. So sind wir eingefügt in das Gebäude, die Gemeinde. Und Jesus Christus ist der Eckstein der Gemeinde. Und alles baut auf ihm auf und er hält es. Dank seiner Kraft. Wenn wir von einem Eckstein reden, dann ist es so, dass im Griechischen nicht nur dieser Eckstein für dasselbe Wort für den Eckstein gilt, sondern es gilt auch für einen Schlussstein. Einen Giebelstein sozusagen. Das ist die zweite Sache, die habe ich auf der Rückseite. Seht ihr das? Das ist ein Torbogen. Und dieser Torbogen, ihr könnt hier runtergucken, da haben haben wir das schon aufgebaut. Da unten in dem Gebäude hat jemand so einen Torbogen gebaut. Könnt ihr nachher mal gucken, wenn er rausgeht. Da ist dieser Stein der wichtigste, hier oben. Wenn ich den rausnehme, hängen diese beiden Seiten über und das Ganze wird zusammenfallen irgendwann. Also dieser Eckstein trägt also diese beiden Bögen und ist eingefügt. Und dadurch kriegt dieser ganze Bogen eine Stabilität. So ist Jesus Christus nicht nur der Eckstein, auf dem alles aufgebaut ist und der alles hält, sondern in ihm ist auch alles zusammengefügt. Zusammengefügt. Die ganze Gemeinde ist in ihm zusammengefügt. Feste. Der Eckstein ist hat eine tragende Funktion. Er überträgt die Kräfte von einer Seite des Gebäudes auf eine andere, damit sie Stabilität erhalten. Und genauso ist es mit dem Torbogen. Damit dieser Torbogen nicht zusammenfällt, muss dieser Eckstein eingefügt werden an der obersten Stelle. Und er drückt praktisch die beiden Seiten nach außen und damit kriegt das Ganze Halt. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel. Merken wir, wie wichtig Jesus Christus ist. Dieser Tempel, das ist die Gemeinde. Dieser Tempel ist die Gemeinde. In 1. Korinther 3,17 steht: Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, diese Warnung, den wird Gott verderben. Denn der Tempel des Herrn ist heilig. Und da steht, und der seid ihr. Das schreibt Paulus im Korintherbrief an die Korinther. Ihr seid dieser Tempel, der nicht verdorben werden darf. Der ist Gott unheimlich wichtig, der ist heilig. Die Gemeinde ist Gott heilig. Es ist der Ort, wo Gottesdienst stattfindet, wie auch hier heute Morgen, wo Anbetung Gottes stattfindet, wo Gott gelobt wird, gepriesen wird, wo Menschen fern der irdischen Welt zusammenkommen. Hier ist so ein bisschen ein Vakuum. Da draußen ist die Welt, hier ist die Gemeinde. Und Gott steht hier im Mittelpunkt. Und dieser Ort, man kann sagen, dieser Raum, ist heilig. Ist euch das klar? Solange wir hier Gemeinde sind, ist dieser Ort heilig, weil im Moment Jesus Christus hier drin ist. Ist uns das klar? Jesus Christus jetzt hier drin? Achtet auf jeden? Wie? Ja, betroffen muss uns das eigentlich machen. Jesus Christus mitten in der Gemeinde. Dieser Ort ist heilig. Er ist so heilig wie einst der Tempel in Jerusalem oder wie die Stiftshütte im Alten Testament. Genauso heilig ist dieser Ort und das gilt für alle Gemeinden auf der ganzen Welt. In diesem Tempel, in dieser Gemeinde, ist Jesus Christus eigentlich schon vollkommen da. Auch wenn die ganze Gemeinde und die ganzen Gemeinden weltweit noch nicht komplett sind. Denn es kommen ja immer noch Menschen hinzu, zur Gemeinde werden hinzugetan. Die Gemeinde ist noch nicht komplett. Und so lesen wir in Römer 11, 25, wo Paulus den Römern schreibt, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Israel ist zum Teil wieder Verstockung widerfahren. Und jetzt kommt's, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das ist das Zeichen dafür, dass die Gemeinde weltweit wächst. Gott tut immer noch welche hinzu, immer noch welche dazu. Die Vollzahl ist noch nicht erreicht, obwohl Gott, Jesus Christus selbst, schon vollkommen in den Gemeinden ist, wenn sie an ihn glauben. So schreibt Paulus den Ephesern, und das gilt natürlich auch heute für uns, dass wir miterbaut werden zu einer Wohnung. Miterbaut werden zu einer Wohnung, welche zusammengefügt ist durch einen Geist, den Heiligen Geist, wie wir ihn nennen. Das ist der Geist Gottes. Der fügt Gemeinden zusammen auf der Grundlage von Jesus Christus, dem Eckstein. Wenn wir uns heute fragen, wo wir uns am wohlsten fühlen, dann wird wahrscheinlich jeder von uns sagen, in meinen vier Wänden, zu Hause, da fühle ich mich am wohlsten. Das bedeutet nicht, dass man irgendwo anders sich nicht auch mal wohlfühlen kann, aber so das Intimste ist so eigentlich das Zuhause, die eigenen vier Wände. Hier sind wir mit unserer Familie zusammen, mit Menschen, die wir kennen, von Geburt auf meistens, wenn es die Kinder sind oder die Eltern. Die stehen uns am nächsten. Da geben wir uns auch ein bisschen anders als draußen. Und übertragen in das Geistliche, in diesen geistlichen Sinn, ist es auch genauso in der Gemeinde. In der Gemeinde fühlen sich Christen am wohlsten. So soll es sein. Sie sind nämlich zusammen mit Hausgenossen. Jetzt schon sind wir Hausgenossen in der Gemeinde Gottes. Und Gott ist, Jesus Christus ist, wenn er hier drin ist, auch unser Hausgenosse. Wir können uns austauschen untereinander. Wir können miteinander umgehen. Wir können sogar so miteinander umgehen, wie uns das vielleicht in der Welt oftmals nicht gelingt. Es ist wie ein Vakuum. Es ist anders als die Welt. Da schreibt er in 22, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also wir sind miterbaut. Und es ist sogar so, dass wir aktiv werden können. Wir können sogar mit aufbauen, miterbauen. Jede örtliche Gemeinde ist ein Heiligtum Gottes. Und Gott selbst sehnt sich nach Gemeinschaft mit jeder Gemeinde, die an ihn glaubt. Die Gemeinde ist sozusagen seine Wohnstätte geworden. Da werden nicht nur wir erbaut, sondern darin möchte Gott wohnen. Gott selbst nimmt Wohnung in der Gemeinde. Im Alten Testament, in 2. Mose 25, 8, lesen wir, und da sagt Gott selbst, und sie sollen mir ein Heiligtum machen. Ein Heiligtum. Das war die Aussicht auf die Stiftshütte und später dann auf den Tempel. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Wir wissen, was das in der Stiftshütte bedeutete und wir wissen, was das im Tempel bedeutete. Aber die Stiftshütte und auch den Tempel in Jerusalem gibt es nicht mehr. Was hat Gott also getan? Er hat sich einen neuen Tempel erschaffen. Weltweit. Einen Tempel, der existiert in allen Gemeinden weltweit, die an Jesus Christus, dem Eckstein, gläubig geworden sind. Das ist sein neuer Tempel. Darin möchte er wohnen und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit der Gemeinde. Also Gott ist der Erschaffer, er ist der Anfänger des Glaubens und der Glauben ist natürlich, Folge davon ist die Gemeinde. Er baut alles auf, immer auf Grundlage des Ecksteins, des Schlusssteins, Jesus Christus, sodass wir Hausgenossen werden, herausgehoben aus der Welt, hineingetan in dieses Vakuum, in diese tolle Einrichtung, die Gott uns schenkt, die Gemeinde. Wir singen, Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Dieses Lied kennt ihr alle. Und dieses Haus wird im Moment immer noch gebaut, weltweit. Die Vollzahl ist, wie ich schon gesagt habe, noch nicht erreicht. Und in der Apostelgeschichte 2,47 steht, da steht, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das war schon am Anfang so und das ist auch jetzt immer noch so. Gott tut immer noch Menschen hinzu, jeden Tag aufs Neue, bis irgendwann mal die Vollzahl erreicht ist. Und mag jeder Stein, der herausgebrochen wird aus der Welt, noch so unförmig sein, scheinbar ungeeignet für den Bau der Gemeinde. Mag das so sein. Aber Gott behaut diesen Stein, der aus dem sündigen Steinbruch der Welt herausgebrochen worden ist, sodass er genau in die Gemeinde passt. Das macht Gott. Er nimmt also diese unbehauenen Steine aus der Welt, die eigentlich nichts wert sind, und behaut sie und fügt sie ein in den Gemeindebau. So müssen wir uns das vorstellen. Das sind manchmal die Schwierigkeiten, die wir zu ertragen haben, indem Gott uns verändert, unser Leben verändert. Manchmal durch schwierige Sachen. Manchmal auch durch tolle Geschenke, die er uns macht. Gott macht das individuell mit einem jeden. Das sind dann die Gaben, die sich plötzlich zeigen in einer Gemeinde, die dann plötzlich hervorsprudeln, oder hast es vorher für die Welt vielleicht gemacht oder hast es gar nicht getan und jetzt merkst du, ich kann für die Gemeinde etwas tun. So baut dich Gott in diese Gemeinde ein, mit deinen Gaben. Und deshalb muss jeder auch überlegen, was habe ich für Gaben, die ich in die Gemeinde einbringen kann. So wächst also unsichtbar für die Welt, ein komplett neues geistliches Gebäude, weltweit. Die universelle Gemeinde wächst. Sie wächst still, leise vor sich hin, bis zur Vollendung. Bis das Vollkommene erscheint. Der Schlussstein, erinnert euch an den Bogen, der dann eingefügt wird. Jesus Christus. Dann ist alles vollkommen. Wir haben jetzt schon einen Anteil, wie ich gesagt habe, einen kleinen Anteil an diesem himmlischen Zustand. Ganz klein, ganz gering, aber trotzdem wertvoll. Aber dann zum Schluss, wenn die Vollzahl der Gläubigen erreicht ist, dann wird sich alles offenbaren. Dann wird alles sichtbar für uns und dann ist das Vollkommene plötzlich da. Und das Vollkommene ist Jesus Christus. Das Vollkommene, der ist der Schlussstein, der alles zusammenfügt und alles zusammenhält. Jetzt hier erstmal nur in der Gemeinde, aber dann in einer neuen Welt, die Gott aufbaut. Denn er sagt, ich mache alles neu. Dort ist er immer noch der Tragende, die Säule, die alles zusammenhält. So müssen wir sagen, durch diese Worte, die Paulus hier schreibt, wird uns klar, was wir eigentlich für eine Ehre bekommen haben von Gott. Was für ein Geschenk. Unseren ursprünglichen Zustand hat er weggenommen. Unsere Verdorbenheit hat er weggenommen, hat sie ans Kreuz gebracht, hat einen kompletten neuen Menschen aus uns gemacht, schenkt uns eine neue Heimat, die wir jetzt schon haben dürfen in der Gemeinde, legt auf uns alle Verheißungen aus dem Wort, schenkt uns Erkenntnis, bildet uns aus, führt uns, lenkt uns, ist uns wohlgesonnen, behaut uns auch als Steine, ja, manchmal mit Schicksalsschlägen, die wir nicht wollen, aber sie dienen immer einem guten Zweck, das müssen wir wissen. Ist uns klar, was für ein Geschenk und was für einen gnädigen Gott wir haben? Ihm gebührt jeder Dank. Er sei hochgelobt, Jesus Christus, der Eckstein der Gemeinde. In diesem Tempel, in dem er heute hier unter uns ist, ist uns das bewusst. Solange wir hier sind, ist auch Jesus Christus hier unter uns. Er achtet auf uns, geht einem jeden nach in den Gedanken, sieht alles, was wir tun, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen. Ja, wir möchten Gott danken für diese Gnade, die er uns erwiesen hat. Dass er uns diese Erkenntnis, so wie damals in Ephesern, geschenkt hat. Dass wir uns glücklich schätzen können über eine solche Tat von Jesus Christus. Amen.
Amen.
Gut, haben wir noch ein Lied?
368.